Er ist bekannt dafür, gerne digitale Formate in seine Seminare einfließen zu lassen. Professor Dr. Sven Lindberg von der Uni Paderborn befasst sich viel mit dem bewussten Umgang mit Screens und wie diese unsere Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Deshalb gibt's bei ihm zu Hause auch die gemeinsame Vereinbarung, dass die Familienhandys vor dem Schlafengehen auf den Esstisch gelegt werden. Dafür gibt's im Dänemark-Urlaub aber auch eine Sondervereinbarung. Wenn Licht und Wellen toll aussehen, bekommt er seine Storytime, um zwischen den Dünen Kurzvideos für seine sozialen Netzwerke zu filmen. Sven Lindberg ist menschlich und so zeigt er sich auch seinen Studis. Immer auf Augenhöhe. Ein Grund, weshalb er laut eines Wettbewerbs zu den beliebtesten ProfessorInnen Deutschlands zählt. Instagram weg, TikTok gesperrt, Snapchat tot. YouTube kein Zugriff. Was seit Dezember 2025 in vielen australischen Familien sicherlich bereits für Unruhe sorgt, das könnte bald auch bei uns zum Gesetz werden. In Deutschland wird seit Monaten nicht nur in der Politik, sondern natürlich auch in der Bevölkerung über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren diskutiert. Minderjährige sollen so besser geschützt werden vor Cyber-Grooming, Mobbing oder Suchtgefahr. Aber kann eine Regulierung von sozialen Medien eine Kindheit tatsächlich besser machen? Oder müssen wir eigentlich ganz woanders ansetzen? Darüber sprechen wir heute unter anderem bei Wissen zur Wirtschaft und zurück, dem Podcast der Universität Paderborn und der Wirtschaftsförderung Paderborn. Und dafür habe ich mir einen Gesprächspartner gesucht, der besser nicht passen könnte. Ich bin im Technologiepark der Uni Paderborn bei Professor Dr. Sven Lindberg. Hi Sven.
Hallo, ich grüße dich.
Schön, dass ich hier sein darf heute. Du bist Professor für klinische Entwicklungspsychologie mit den Schwerpunkten Lernentwicklung, Entwicklungsstörungen und Lernschwierigkeiten. Aber bevor wir dazu kommen, es geht ja heute auch viel um Smartphone-Konsum von jungen, aber auch von erwachsenen Menschen. Und deswegen jetzt erstmal Buddha bei den Fische. Wie sieht es mit deiner Bildschirmzeit aus aktuell?
Ja, müssten wir gleich mal gucken. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil es direkt nämlich ein Thema anteasert, nämlich Bildschirmzeit ist halt nicht gleich Bildschirmzeit. Also zum Beispiel nutze ich sehr viel Podcasts und auch das zählt dann das Gerät als Bildschirmzeit und lese auch sehr viel darüber, arbeitstechnisch. Also das ist zumindest das, was ich meinen Kindern erzähle. Aber genau, also das ist tatsächlich so eine Sache, worauf man drauf achten sollte. Ansonsten ist meine Bildschirmzeit tatsächlich relativ gering vom Handy, weil ich eben viele Sachen auch am Computer mache. Und auch da gibt es Instagram, LinkedIn und Co. Und ich glaube, wenn man das dann zusammenzählen würde, dann könnte man vielleicht auch sagen, dass ich da in dem problematischen Bereich mich befinde.
Also man muss es einfach nur besser verteilen, sagst
genau,
du.
Ja. So ist es. Das ist also mein Service-Tipp an alle.
Ich habe jetzt gerade, kurz vor der Aufzeichnung, extra nochmal geschaut, wie es bei mir so aussieht. Und heute zählt jetzt noch nicht, weil wir haben 10 Uhr bei der Aufzeichnung. Mhm. Da ist es jetzt noch nicht ganz so viel. Gestern oder vorgestern, ich habe mal jetzt das Höchste genommen, was ich so gefunden habe in den letzten Tagen, war ich bei einer Bildschirmzeit von meinem Smartphone bei 6 Stunden.
Okay.
Und 3 Stunden waren Instagram. Ist mhm. das so ein pathologischer Bereich?
Genau, du sprichst jetzt an, pathologischer Bereich. Also ich merke einfach in Gesprächen mit allen möglichen Gruppen, also von Eltern bis Ältere bis Kinder, Jugendliche, dass immer wieder nach der Bildschirmzeit gefragt wird und eben ist es quasi Sucht. Und es wird halt mittlerweile wie selbstverständlich darüber gesprochen, Smartphone-Sucht, Social-Media-Sucht. Wichtig ist da erstmal zu sagen, dass es das als eine klinische Störung nicht gibt. Also das heißt, es ist noch nicht als eine eigene Störungsform definiert. Das ist erstmal wichtig zu sagen. Also weil das heißt, Süchte, Krankheiten werden in der Regel klar definiert, um eben auch zu sehen, ob jemand ein abnormales Verhalten zeigt. Du hast gerade gesagt, ist das dann pathologisch oder nicht? Und was halt wichtig ist, wir können uns erstmal orientieren, was gibt es denn? Und es gibt zum Beispiel die Computerspielsucht, es gibt aber auch die Spielsucht, also Glücksspiel und so weiter. Und generell ist es so, dass man bei Süchten immer guckt, ist das ein Verhalten, was jemand eigentlich in der Form so nicht möchte? Also leidest du darunter? Und ist es eine Geschichte, die deinen Alltag und das, was du normalerweise machen wollen würdest, einschränkst. Und deswegen die Frage zurück, ging es dir schlecht dabei? Hast du darunter gelitten? Und hat es dich abgehalten, zum Beispiel deiner Arbeit nachzugehen?
Also in dem Fall von diesen 6 Stunden hat es mich jetzt nicht so gestört, weil das war ein freier Tag. Ich hatte halt nichts auf dem Schreibtisch liegen, muss aber auch zugeben, dass es durchaus Arbeitstage gibt, an denen ich mich erwische. Ich sag immer, ja, das Gehirn muss einmal kurz ein bisschen lüften und dann lüfte ich das am Smartphone mit irgendwelchen Reels. Ja. Und dann sind es halt nicht 2, 3, sondern dann ist es vielleicht auch mal eine Viertelstunde und natürlich bleibt dann auch mal was liegen, ne? Oder dann muss ich halt länger arbeiten.
Ja, da muss ich dann leider jetzt direkt was zu sagen, weil das mit dem Lüften bei mir jetzt was geteasert hat sozusagen, weil das Spannende ist, dass unser Gehirn grob 2 Modi hat. Also einmal so einen aktiven Mode, wo wir eben auf Reize verarbeiten und dann haben wir halt so eine Art Default-Mode, so einen Ruhemodus. Und da ist es gut, wenn wir wenig Reize haben und wenn du dein Gehirn lüften möchtest, also eigentlich genau das, einfach mal Gedanken schweifen und so weiter, dann machst du da tatsächlich genau das Falsche, weil die Reize, die durch die einzelnen Reels kommen und so weiter und so fort, immer wieder diesen Aufmerksamkeitsmodus anschmeißen und dann kommst du eben nicht zur Ruhe, sondern du bleibst die ganze Zeit in so einer Reizschleife. Und deswegen, da wäre es super, beim nächsten Lüften einfach mal Handy aus und dann eine Runde spazieren gehen. Das ist eigentlich immer super. Und sich Bäume angucken oder Hunde streicheln.
Ich könnte sogar beides. Also ja, probiere ich das doch mal. Darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen intensiver, würde ich sagen. Lass uns aber mal bei deiner Forschung auch starten. Also wie würdest du denn jetzt einer Nicht-Psychologin wie mir in einem Satz erklären, womit sich klinische Entwicklungspsychologie beschäftigt?
Also erstmal, also da muss ich jetzt, es hören ja auch Psychologinnen und Psychologen zu, deswegen immer ganz wichtig. Also die klinische Entwicklungspsychologie ist eigentlich kein eigener Fachbereich, sondern da haben 2 Fachbereiche geheiratet, nämlich die klinische Psychologie und die Entwicklungspsychologie. Und das ist eine Besonderheit, die es eigentlich so in der Form auch kaum gibt, die sich aber die Uni Paderborn ausgedacht hat, weil wir hier nämlich in den Lehramtsstudiengängen die Sonderpädagogik haben und da gibt es eben die sogenannten Förderbereich oder Förderschwerpunkte. Und man brauchte hier beides, nämlich einmal jemanden, der sich auskennt mit der klinischen Psychologie und da geht es tatsächlich um störungsrelevantes Verhalten, Beispiel wirklich von Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom bis hin zu Angststörungen und so weiter. Also wirklich zu sehen, okay, wann ist ein Verhalten klinisch auffällig relevant, sodass es diagnostizierbar ist. Und das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, die Entwicklungspsychologie, beschäftigt sich eigentlich mit der ganzen Lebensspanne und schaut sich halt an, wie entwickelt sich der Mensch im Verhalten und Erleben über die Zeit. Also was gibt es für Entwicklungsbesonderheiten zum Beispiel im Kleinkindbereich? Wie entwickelt sich das über die Jugend bis hin, wie sieht das im Alter aus? Und da ist natürlich hier besonders der Bereich von Kleinkind bis Grundschulalter und drüber hinaus, weil das eben die Themen sind, die im Lehramt eine große Rolle spielt, dass man sich eben da auch mit der psychologischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auskennt. Und diese beiden Bereiche decke ich sozusagen ab und vermittle da die Grundlagen sowohl in der Lehre als auch in der Forschung.
Mhm. An der Uni Paderborn herrscht ja ein starker Schwerpunkt auf Technologie, aber eben halt auch auf den Lehramtsbereich mit etwa 166 Fächerkombinationen. Kurzer Side Note hier, falls ihr euch übrigens für ein Lehramtsstudium an der Uni Paderborn interessiert, dann könnt ihr euch immer mal ans Platz wenden, das Paderborner Lehrerausbildungszentrum. Die beraten euch da wirklich gerne. Profitiert ihr durch diese Kombination aus den beiden Schwerpunkten auch?
Genau. Jetzt, wo du gerade schon ein bisschen Werbung gemacht hast fürs Lehramt, muss ich das noch kurz ergänzen. Man kann mittlerweile nämlich seit einigen Semestern auch das Unterrichtsfach Psychologie in Paderborn studieren, was sehr selten ist und sehr toll. Also wer da Interesse hat, kann sich auch an mich wenden. Aber das ist tatsächlich eine relativ einzigartige Geschichte hier in Paderborn. Also das heißt, wenn man sich anguckt, die Geschichte der Universität, sehr technisch geprägt, Nixdorf und Co. Dann tatsächlich auch mit der Informatik und den Ingenieurswissenschaften sehr stark und sehr bekannt. Aber mittlerweile, wenn man sich das anschaut, wir haben 5 Fakultäten und die Kulturwissenschaft ist quasi von der Frau- und Mannstärke die größte und auch was die Studierenden angeht sozusagen die größte Masse. Und das ist tatsächlich so, weil wir eben hier in OWL sehr, sehr stark versuchen, viele verschiedene Lehramtskandidatinnen eben auszubilden. Du hast gerade die ganzen Fächerkombinationen gesagt und ich glaube, das wird auch noch weitergehen. Und diese Kombination ist halt einfach total spannend. Also einfach, weil die Leute, die hier studieren, auch die anderen Themen mitbekommen. Also sei es passiv oder aktiv, und das ist erstmal schon mal eine schöne Geschichte. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung der letzten Jahre angeht, also vor einiger Zeit hieß die Universität ja auch die Universität der Informationsgesellschaft. Und das ist eine Sache, die sich wirklich durchzieht. Also an vielen Standorten haben wir das Thema KI, wie gehen wir damit um, Überforderung und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die hier sehr früh thematisiert worden ist. Also das heißt, wir haben hier Initiativen von den Studierenden heraus, aber auch von der Professorenschaft, da eben zu schauen, okay, wie gehen wir damit um, wie reflektieren wir das? Und in der vorletzten Folge war ja Herr Ngonga da und hat über den Transregio gesprochen. Und da merkt man halt, ah, okay, da verbindet man halt die Themen. Also wirklich, wie erklären wir, was KI ist, wie die funktioniert, wie bringen wir das in die Gesellschaft? Und ein großer Part derer, die das in die Gesellschaft bringen, sind halt die Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit, dass das hier so natürlich eigentlich gelebt und geprägt wird an der Universität in Paderborn.
Sven, ich freue mich wirklich total, dass ich heute hier sein darf, dass du dir die Zeit auch genommen hast, denn du bist ja schon durchaus ein gefragter Gast auch, hältst Fachvorträge auf Veranstaltungen, warst auch schon als Experte in der ZDF-Sendung Frontal 21 oder im Spotify Original Podcast Wissen Weekly zu hören. Denn du hast gemeinsam mit deiner Doktorandin Jeanette Skowronek eine Studie über die Auswirkung von Smartphones auf die Aufmerksamkeit veröffentlicht. Und die wurde sogar in der New York Times zitiert. Was war so die wichtigste Erkenntnis eigentlich aus dieser Smartphone-Studie?
Also erstmal würde Jeanette sich sehr freuen, dass du den Namen so gut ausgesprochen hast. Genau. Und also das Spannende tatsächlich an dieser Studie ist, dass wir uns angeschaut haben, was für einen Einfluss hat das Smartphone auf unsere Konzentrationsfähigkeit? Wie wird das untersucht? Und wir haben zum einen gemerkt, dass es ganz viele Studien gibt, die einfach sich das Smartphone anschauen, wenn es an ist und läuft, also quasi Signale zeigt oder vibriert und so weiter und so fort. Und wir wollten eben wissen, hat das Smartphone auch einen Einfluss auf unsere Konzentration, wenn es komplett ausgeschaltet ist? Das war das eine. Und das andere ist, dass wir gemerkt haben, dass das oft gar nicht gemessen wird, sondern Leute werden befragt. Also das heißt, wie ist es denn, wie gut kannst du dich konzentrieren und so weiter und so fort. Und was wir aus der Psychologie wissen, ist, dass wir eine Tendenz haben, zu die Dinge ein bisschen schöner zu machen, als sie tatsächlich sind. Und deswegen war es für uns wichtig zu gucken, wie kriegen wir das irgendwie objektiv gemessen. Und da haben wir eben einen sehr guten Konzentrationstest gefunden, den man einsetzen kann, der einen sowohl zeigt, wie schnell man arbeitet, wie gut man arbeitet, das so ein bisschen verrechnet, das könnte man sich dann in Ruhe nochmal anschauen. Aber das ist die Grundidee. Wir wollten tatsächlich nicht befragen, sondern messen. Und wir wollten gucken, welchen Einfluss hat das Smartphone auf uns, selbst wenn es komplett ausgeschaltet ist. Und da haben wir eine Untersuchung durchgeführt, eben genau mit solchen Gruppen. Also eine Gruppe hatte ein Smartphone neben sich auf dem Tisch liegen, ausgeschaltet und musste diesen Konzentrationstest bearbeiten. Und eine Gruppe, da war das Smartphone im komplett anderen Raum. Also möglichst große Distanz, nicht in der Sichtweise. Das war halt eben relevant hierfür. Und wir haben dann eben gefunden, dass die Konzentration beeinträchtigt wird. Und das, was wahrscheinlich auch jetzt die Sichtbarkeit dieser Befunde so stark machen ist, ist ein sehr extremes Ergebnis. Also das heißt, sehr ausgeprägt, um es einfach zu machen, also wir sind 12-15% langsamer tatsächlich, wenn das Smartphone neben uns liegt, obwohl es ausgeschaltet ist. Und das ist halt eine Sache, das ist halt einfach für niemanden gut. Also das heißt, für jeden Lernenden, für jede Schülerin oder Schüler, das ist halt Zeit und die mir fehlt. Das ist aber eben auch, glaube ich, in jedem Büro ein Problem, wenn man sich überlegt und wenn man dann mal anfängt, also das können wir dann an die Ökonomen weitergeben, wenn man das mal hochrechnet, was das an Arbeitszeit und so weiter ist, dann ist es nicht so gut.
Absolut, aber was passiert denn da bitte in unseren Köpfen, in unseren Körpern, wenn halt einfach so ein Smartphone neben uns liegt? Wenn ich eigentlich ja weiß, es ist aus, es kann gar nicht stören, es kann nicht vibrieren, ich kann gar nicht sehen, ob eine Nachricht kommt oder nicht, dass es mich trotzdem so sehr beeinflusst. Was macht das mit meinem Hirn, dieses Gerät?
Ja, also das Spannende ist, dass die meisten Menschen sich einfach nicht vor Augen führen, dass das Smartphone einfach ganz, ganz viele Geräte auf einmal ist. Also wir vergessen das einfach, weil wir sprechen von dem Gerät, dem Gegenstand und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es eine riesige Kombination aus vielen, vielen Geräten. Was ganz schön ist, wir hatten hier mal beim Digital Detox Tag an der Uni im Foyer einen Tisch aufgestellt und hatten wir über 85 Geräte draufgepackt. Und wir haben die Leute gefragt, was haben diese Geräte gemeinsam? Also da standen Videorekorder, eine Spielkonsole, eine Wasserwaage, eine Kamera und so weiter und so fort. Und es waren mehrere hunderte Studierende im Laufe des Tages da. Und ich glaube, es waren knapp, also was hatten die, drei Leute waren es, die es erraten haben. Und der Zusammenhang ist, all das kann ein Smartphone. Und das machen wir uns halt nicht bewusst. Also das heißt, dieses Smartphone hat für jeden auch nochmal eine andere Bedeutung, je nachdem, was er nutzt. Aber es ist halt eben all das. So, es ist halt die WhatsApp-Gruppe mit der Familie, wo Oma gerade irgendwie wieder den Sonntagsbraten reinpackt als Foto, über Instagram, über Memo-Funktionen, über meine Podcast, meine Musikliste und. Und all das hat ja eine Bedeutung für mich. Und das bündelt sich sozusagen in diesem Gerät. Und deswegen ist dieses Gerät so mächtig und hat für uns so diese Magnetwirkung. Und diese Magnetwirkung ist ja nicht weg, wenn ich das ausschalte, weil ich mache das Ding aus, weiß aber, ich kann es wieder anschalten. Und deswegen gehen wir davon aus, dass halt eben das Wissen darüber, was das Ding alles kann und was da gerade alles passiert. Also, Moment mal, was verpasse ich gerade alles? Ne? FOMO, also Fear of Missing Out, ist halt einfach eine unglaubliche, starke Geschichte, die durch das Smartphone getriggert wird. Und dadurch erklären wir uns halt den Effekt, den wir bei uns gefunden haben, dass halt einfach, wenn das Ding in Sichtweite ist, ich halt quasi mit zu vielen Synapsen darüber nachdenke, was alles jetzt gerade sein könnte. Und diese Energie, diese Kapazität fehlt mir dann natürlich für die eigentliche Aufgabe, die ich eigentlich machen möchte.
Okay. Heißt für Unternehmen auch zum Beispiel hier aus der Region, dass sie ja über digitale Hygiene noch mal anders nachdenken müssten, dass man vielleicht am Eingang der Firma sein Handy abgeben sollte? Ja. Oder was bedeutet das?
Ich finde es voll super, dass du jetzt nicht gesagt hast, dass man alles verbieten sollte und so weiter, sondern digitale Hygiene gesagt hast. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir anfangen, so darüber zu sprechen. Also dass uns erstmal klar ist, okay, er ist jetzt nicht so super, der Umgang damit, und wir müssen eben gucken, wie kriegen wir einen besseren Umgang hin. So, weil an der Arbeit wird jetzt auch, glaube ich, kaum einer irgendwie sagen, im Großraumbüro ist völlig in Ordnung, dass einer die ganze Zeit, dass jeder seine Musikbox laufen lässt, einer jongliert und der nächste singt noch und so weiter. Also ist ja klar, dass es halt einander stört. Und so ist es aber auch, dass man auf sich selber aufpassen muss und guckt, okay, wie kriege ich sozusagen die Aufgaben, die ich mache, möglichst gut hin, ohne gestört und beeinflusst zu werden. Und dann einfach nur das Wissen darüber, dass das Gerät mich ja stört und beeinflusst, kann schon dazu führen, dass man sagt, okay, ja, ich mach das Gerät aus und packe es irgendwie weg. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, drüber nachzudenken, wie mache ich das? Man kennt es ja vielleicht aus dem Zug mit dem Ruheabteil und so weiter. Muss man mal machen, da laut zu telefonieren. Da wird man sehr schnell darauf hingewiesen, dass das nicht so in Ordnung ist. Aber das ist ja so ein bisschen auch die Grundidee, zu sagen, okay, wenn wir jetzt einen Arbeitsbereich haben, wo konzentriertes Arbeiten notwendig ist, dann auch zu gucken, wie kann ich möglichst diese Konzentration schützen. Und eine Sache ist dann eben zu sagen, für meine Arbeit, dann lasse ich mich selber nicht von meinem eigenen Gerät beeinflussen und lege das halt eben raus.
Ja, ich bin gespannt, ob man das vielleicht so nach und nach dann doch in einem ein oder anderen Unternehmen sehen wird oder ob die das dann einführen, weil ich mir das schon auch schwierig vorstelle. Es ist ja so ein bisschen schon irgendwie, als würde man dem Kind sagen, okay, du hast jetzt Handyzeit. Und ich finde es auch spannend, dass man bei Kindern und Jugendlichen immer auch halt über Regulierung spricht so ein bisschen, aber bei Erwachsenen irgendwie nicht. Also ich bin auch selbst Mama und mein Kind hat mit, ich glaube, so 10 oder so sein erstes Handy bekommen. Und dem habe ich auch immer wieder gesagt, so, das ist zu viel, lass das Handy mal liegen oder beschäftige dich mal mit was anderem, geh mal raus und so weiter und so fort. Das, was jedes Kind wahrscheinlich irgendwann mal hört. Aber ich selbst, keine Ahnung, also ich hatte jetzt meine Bildschirmzeit nicht unbedingt im Griff. Wieso ist das so, dass das bei Kindern uns so wichtig ist, aber wir selbst achten da jetzt nicht so sehr drauf?
Ja, also es gibt ja die schöne Aussage, man kann Kinder nicht erziehen, die machen einen sowieso alles nach. Und das ist leider das Hauptproblem. Also das heißt, es bringt jetzt nicht viel, seinen Kindern alles zu erzählen, was sie machen sollen und so weiter, wenn man selber es anders vorlebt. Also insofern, kleine Übung sozusagen auch für dich. Also ich habe selber Kinder und es ist extrem schwer. Und das Wichtigste ist eben zu gucken, dass man halt Regeln hinbekommt, die für alle gelten. Und klar, also als Erwachsene hat man andere Aufgaben, aber das ist halt wichtig zu kommunizieren, weil Kinder können das verstehen. Also sie können halt verstehen und da macht es auch Sinn zu sagen, ich zeig dir das jetzt mal. Nur Kinder fühlen sich halt auch unfair behandelt, wenn die Mama sagt, so, ja, es ist alles hier Arbeit und dann guckst du halt irgendwelche Katzenvideos. So, dann ist es halt einfach, dann fühlen sie sich halt einfach nicht ernst genommen. Und das ist halt einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man halt schaut, okay, wie finden wir Regeln, die auf einen fairen Umgang und auch eine faire Sichtweise irgendwie, und das, da sind wir in der Arbeit, da ist es genauso. Also das ist eigentlich immer die Geschichte und deswegen das Beste ist eigentlich zu sehen, immer das System betrachten, weil sonst habe ich einfach eine Verschiebung und sage, ja, du musst, ne, dann mache ich die Regeln für die Kinder, dann mache ich die Regeln für die Jugendlichen und ich bin fein raus. Also es gab ja mal diesen YouTuber, der gesagt hat, so ja, vielleicht Social-Media-Verbot oder WhatsApp-Verbot für über 60-Jährige. Also wir fangen immer an, immer hin und her zu überlegen und es ist eigentlich immer eine systemische Geschichte. Und deswegen fahren Schulen zum Beispiel dann am besten, wenn die Regeln eben gemeinsam aufgestellt werden und die dann halt auch für alle gelten. Also es gibt zum Beispiel Schulen, wo es so ist, wenn ein Lehrer mit einem Handy erwischt wird, dann hat er die gleichen Konsequenzen sozusagen wie die Kinder. Und das finde ich eine sehr smarte Idee, weil es halt einfach erstmal sagt, okay, wir nehmen euch alle ernst, wir betrachten das und dann gucken wir, wie kriegen wir es geregelt. Und dann gibt es eben Konsequenzen, aber die gelten dann auch wiederum für alle.
Wenn ich sage, Bosch, komm 783, was für Erinnerungen löst das in dir aus?
Das löst bei mir aus, dass du sehr aufmerksam meine Beiträge gelesen hast, weil das ist tatsächlich mein erstes Handy gewesen, was das alte Handy von meinem Vater war. Und da war ich 21 und quasi ein alter Mensch für Kinder und Jugendliche.
Also ich musste tatsächlich auch erstmal googeln, ob das wirklich sein kann, weil ich wusste nicht, dass Bosch auch mal Handys gemacht hat.
Ja, ich war sehr stolz auf dieses silberne Alu-Look und die ausziehbare Antenne. Ja.
Also mein erstes waren Siemens A50 in blau-silber. Auf das war ich auch super stolz. Das habe ich so mit 11, 12 bekommen ungefähr. Mhm. Und deutsche Kinder bekommen aber heutzutage ihr erstes eigenes Smartphone im Durchschnitt im Alter von so 8,5 bis 9 Jahren. Aktuelle Zahlen zeigen auch spätestens dann mit dem Wechsel zur weiterführenden Schule haben dann wirklich alle ein Handy im Schulranzen. Und neueste Forschungen kommen auch zum Ergebnis, dass rund ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen problematische Social-Media-Nutzung zeigt. Bei etwa 1,3 Millionen Kindern und Jugendlichen sprechen wir von einem riskanten Verhalten. Und im Schnitt sind es rund 160 Minuten unter der Woche, die Kinder und Jugendlichen auf den sozialen Netzwerken eben verbringen. Am Wochenende sind wir bei 230 Minuten. Deswegen diskutiert die Politik ja auch in letzter Zeit immer wieder intensiv über digitalen Jugendschutz, über eben Social-Media-Verbote für Kinder aus den anfangs genannten Gründen, die ich ganz zu Anfang des Podcasts erwähnt hatte. Und du hattest da ja auch schon gesagt, dir passt dieses Wort Verbot nicht so oder das ist zumindest nicht das, was du empfehlen würdest.
Naja, mir passt halt quasi tatsächlich so dieser Bildungspopulismus dann nicht, weil das sind einfach einfache Lösungen, die es nicht gibt. Also es gibt, also die Sache ist halt die, erstmal muss man sagen, wo kommt das her? Und die Sache ist die, wir sind alle verunsichert, wir haben alle Angst. So. Und wenn alle verunsichert sind und Angst haben, also diese Umfragen zum Teil und die Studien zeigen ja auch, dass die Kinder und Jugendliche, das ist ja nicht so, dass die sagen, hey, alles super, sondern die sind halt auch nicht zufrieden und sie sind auch, sie sagen, fast jeder sagt ja, es ist eigentlich problematisch, dass ich das so viel mache. Aber hatten wir gerade ja auch schon so ein bisschen, es betrifft eigentlich fast alle Altersgruppen Und dann ist halt die Geschichte, wenn die Politik merkt, in der Bevölkerung ist Unruhe und Angst, ja, dann lass uns einfach mal eine Lösung anbieten. Und das klingt dann immer einfach. Also wir merken jetzt einfach in den Ländern, wo das gemacht wird, es führt einfach dazu, dass die Kanäle sich verändern. Also das heißt, generell viele Eltern ist überhaupt nicht bewusst, was WhatsApp jetzt schon alles kann. WhatsApp ist fast nirgendwo verboten. Und die ganzen Influencer und so weiter, Firmen von Adidas, Nike und so weiter und so fort, sind alle auf WhatsApp aktiv. Man kann denen folgen, die haben eigene Kanäle. Teilweise ist das noch schlimmer, weil halt die Kinder und Jugendliche halt denken, sie würden wirklich mit den Creatern persönlichen Kontakt haben. Also das heißt, ich habe da eigentlich dann nur eine Verschiebung und es zeigt halt eben auch, und das haben wir eigentlich immer, wenn ich ein radikales Verbot versuche durchzusetzen, dann werden die Randbereiche extremer. Und das heißt, dann suchen sich die Leute Lösungen über VPNs, suchen sich Lösungen mit Darknet und Co. Und das ist nicht gut so. Und das heißt, und immer wenn was verboten wird, und das ist halt eben, man tut so, als wäre das ein Produkt, so, wir verbieten jetzt die Zigarette. Nee, was ist denn Social Media? So, welche Plattformen gehören dazu, welche nicht? Was ist, wenn neue Plattformen kommen? Und so weiter und so fort. Ich komme ja dann ja vor lauter Regulierung nicht mehr weiter. Und deswegen ist das sozusagen eine Sache, wo ich denke, das ist zu kurz gesprungen und es hat auch wieder nicht diese ganzheitliche, diese systemische Perspektive. Weil das Problem ist ja, der Dreijährige, der im Kinderwagen sitzt und halt auf dem Handy der Mutter irgendwie in Endlosschleife Peppa Woods guckt und so weiter. Das ist überhaupt nicht gut für den. So, und das heißt, das hat mit Social Media nichts zu tun, sondern das ist einfach eine Geschichte, wo wir halt eben aus der Entwicklungspsychologie wissen, das ist zu früh, das ist zu viel, das ist zu intensiv. Also zwei Dreijährige, die in einer Tour Paw Patrol gucken, sind permanent überreizt und überfordert. Und die wirken dann ja auch apathisch. So. Das heißt, wir haben wieder ein anderes Problem. Und letztendlich ist es immer, diese digitale Welt, in der wir alle leben und uns befinden, ist so schnell, hat sich so schnell entwickelt, dass wir nicht so richtig damit klarkommen. Und das spüren wir alle. Und deswegen wünscht man sich, ja, da soll jetzt mal wer kommen und mir sagen, eine Lösung und dann geht es uns allen wieder gut. Und so ist es nicht. Sondern wir brauchen einen gesunden Umgang. Wir brauchen, wie du gesagt hast, eigentlich Digitalhygiene. Und eigentlich brauchen wir eine Regulierung der Plattform, weil was ein Problem ist, und das ist der große Unterschied bei Kindern und Jugendlichen, die sind noch viel anfälliger für diese Algorithmen und wie die funktionieren als erwachsene Personen. Du hast selber gerade über deine Bildschirmzeit gesprochen und bist auch nicht zufrieden. Also das heißt, auch bei dir funktioniert, wie bei uns allen eigentlich, diese suchtmachende Mechanik von den Algorithmen. Und das ist ein Riesenproblem bei Kindern und Jugendlichen, weil die halt quasi in der Entwicklungsphase sind, wo eben der Kontrollbereich, also das Frontalhirn noch nicht richtig entwickelt ist, sondern die Emotionen sind stärker. Also man kennt das so ein bisschen, Teenager sind oft himmelhoch jauchzend, zu Tode getrübt, wütend, all das. Die Emotionen entwickeln sich quasi vorher und die Regulation entwickelt sich dann mit ein bisschen Verspätung. Und das ist halt die Sache, warum hier eine besondere Sensibilität ist und man dann halt eben schauen muss, wie kriegt man das irgendwie besser eingeordnet. Und da wäre es einfach tatsächlich super zu sagen, ja, dann lass uns doch bitte diesen Glücksspielmechanismus von diesen Videos präsentieren. Also warum muss das immer automatisch kommen und warum muss es immer quasi mich teasern, dass ich das nächste gucken möchte? Es gab ja schon andere Mechaniken, also Facebook und StudiVZ, werden sich vielleicht noch einige daran erinnern, wie es am Anfang war, hatte ja diese Mechanismen noch nicht. Und das hat sich eigentlich nur entwickelt, weil die Firmen einfach merken, okay, wir verdienen halt Geld mit Screentime. Also je länger die Leute bleiben, desto mehr Geld verdiene ich damit. Also gucke ich, dass sich Mechanismen entwickeln, die Screentime erhöht. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich einfach denke, ja Leute, lasst uns da doch viel, viel intensiver drüber sprechen und auch gucken, was wir da machen können. Als halt einfach zu sagen, okay, wir verbieten das jetzt für die und die Gruppe, was halt wieder ein von oben herab ist. Und das ist ein Problem an sich, finde ich, weil es wieder gesellschaftliche und auch generationsübergreifende Probleme herbeiführt.
Also geht es auch um Medienkompetenz, dass man die noch mehr in den Vordergrund stellt? Wie gehe ich damit um? Mhm. Vielleicht auch das Wissen darüber, was diese Kurzvideos auch mit mir machen, vielleicht darüber besser aufzuklären?
Absolut. Und das halt eben auch für die für alle Verantwortlichen, für die Arbeitgeber, also wir hatten über die Arbeit gesprochen, aber eben auch für die Eltern und Betreuer, für Lehrerinnen und Lehrer. Also es ist halt tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Geschichte, sich damit auszukennen und überhaupt zu wissen, ja, was macht mein Kind denn da und warum fällt dem das so schwer, das Ding wegzulegen? So. Und das ist eigentlich immer so. Also in der klinischen Psychologie sprechen wir von Psychoedukation, also den Betroffenen Wissen zu vermitteln über das, wovon er betroffen ist. So, das heißt, wenn ich eine Krankheit, eine Störung habe, erstmal aufzuklären, was das bedeutet, diese Störung zu haben und was das vielleicht auch im Gehirn macht und so weiter. Und das ist einfach eine Sache, das wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir das irgendwie alle besser verstehen würden, weil wir dann auch wiederum Verhaltensmöglichkeiten bekommen, wie wir dagegen steuern können.
In der 5. Folge unserer 1. Staffel haben wir mit Professor Dr. Miriam Kehne gesprochen von der Universität Paderborn, und zwar über den Bewegungsmangel bei Kindern. Und sie hat uns gesagt, das Problem ist komplexer als Kinder hängen zu viel am Handy.
Ja.
Und du stimmst da deiner Kollegin zu. Warum denn eigentlich? Also warum haben wir dieses Bild und warum stimmt es aber nur teilweise?
Ja, also es hat tatsächlich, also da hatten wir auch schon mal eine intensivere Diskussion auch, und das ist halt einfach sehr spannend. Und den Part, den ich da sehr auch vertrete, ist tatsächlich diese Verdrängungshypothese, die einfach besagt, wenn ich halt viel am Bildschirm hänge und Sachen mache, dann mache ich andere Sachen nicht. So. Also das heißt, wenn ich halt eben viel das Handy benutze, dann mache ich in dem Moment keinen Sport und so weiter und so fort. Und deswegen könnte man sagen, ah ja, okay, die bösen Kinder hängen ja nur am Handy rum. Die Sache ist aber, wir alle machen vor allem die Sachen, die leicht zugänglich und umsetzbar sind für uns. Also das heißt, wenn ich einen Sportplatz in der Nähe habe, wenn ich einen Bus habe, der mich dahin fährt, wenn ich quasi die Infrastruktur habe, die so designt ist, dass mir Bewegung, Austausch, gemeinsame Aktivität leicht fällt, dann mache ich das mehr. Und das kann man einfach ganz blank an den Zahlen sehen. Überall da, wo quasi die Angebote niederschwellig, leicht erreichbar, gut umsetzbar für alle Altersgruppen sind, werden die auch angenommen. Und je mehr Probleme ich habe, zum Beispiel zu gucken, ja, ich habe Bock auf Fußball, wo ist denn der nächste Verein? Ah, komme ich nicht hin. Ah, meine Eltern sind beide berufstätig, der Bus fährt aber nur, weiß ich nicht was, dreimal am Tag und so weiter und so fort. Dann ist sozusagen wieder die Struktur das Problem, und dann greife ich auf das zurück, was leicht verfügbar ist. Und das ist halt wiederum das Problem von digitalen Geräten wie Tablets und Smartphones. Die sind immer da, immer verfügbar und immer online. Und das ist halt, glaube ich, eben die Geschichte, dass man halt da quasi auch schaut, okay, ich kann nicht nur verbieten und mit dem Finger auf jemanden zeigen, ich muss halt eben auch schauen, was sind die Alternativen. Also wenn ich halt in einer Region bin oder in einem System bin, wo ich kaum Möglichkeiten habe, und man dann sagt so, ja, sei doch mal kreativ, beweg dich doch mal, dann sag mir bitte auch wie und mach es mir einfach, das tun zu können.
Also Bewegungsmangel ist deshalb auch ein Infrastrukturthema, und Paderborn gilt ja erfreulicherweise, muss man sagen, als positives Beispiel. Wir sind ja hier doch recht ländlich geprägt, aber das Paderborner Bussystem Padersprinter hat in diesem Jahr erneut wirklich Spitzenplätze beim ÖPNV-Kundenbarometer von Kantar erreicht. In den Kategorien Linien- und Streckennetz, Takt, Frequenz, Schnelligkeit der Beförderung und Pünktlichkeit schneiden die Öffis hier wirklich super ab. Außerdem haben wir in Paderborn mehr als 130 Sportvereine in 110 verschiedenen Sportarten mit fast 50.000 Mitgliedern. Ist es das, was unsere Region aus deiner Sicht vergleichsweise gut macht?
Ja, absolut. Also ich kann das sagen, also weil ich positiv betroffen bin, also bin quasi Fußballvater. Und das heißt also, viele dieser Vereine, die du gerade aufgezählt hast, kenne ich persönlich, weil wir da schon gespielt haben. Und genau, und das ist tatsächlich eine Sache, dieses zu schauen, dass es jetzt nicht nur Kreis Paderborn ist, sondern eben auch Kreis Höxter und so weiter. Da gibt es einen regen Austausch. Gibt es eben auch die Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, eben auch mit Bussen und Bahnen zu fahren. Das ist halt erstmal sehr, sehr wichtig. Und ansonsten aber auch tatsächlich, wir sind hier in einer Region, wo es eine absolut gelebte Vereinskultur gibt. So. Und das heißt halt auch, die Vereine unterstützen sich gegenseitig, man spricht sich ab. Also Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und war auch in Niedersachsen und in Hessen unterwegs und deswegen habe ich halt auch ein bisschen Einblicke und sowas funktioniert nur, wenn sozusagen es ein gemeinsames Handeln gibt so und das funktioniert hier tatsächlich sehr, sehr gut, was halt auch, ich mache da manchmal so ein bisschen meine Sprüche, aber auch die Kultur von Schützenfest und so weiter und so fort, das geht ja alles in eine Richtung. So dieses zu sagen, hey, wir organisieren uns, wir vernetzen uns und wir gucken halt, dass die Dinge laufen. Und das ist hier tatsächlich sehr, sehr stark ausgeprägt.
Mhm. Dir liegt die Zukunft ja wirklich am Herzen. Das merkt man nicht nur dadurch, dass du konkrete Maßnahmen aus deinen erforschten Erkenntnissen ziehst und die auch jungen Menschen unseren Studis vermittelst. Du begleitest ja zum Beispiel aktuell auch, das habe ich auch auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, die Was-ist-was-Handy-Pause. Finde ich richtig cool. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, auch die wirtschaftliche Zukunft, die liegt dir am Herzen. Du engagierst dich nämlich zusätzlich als Gründungsbotschafter der Garage 33. Wie passt Gründertum zu deiner Rolle als Wissenschaftler?
Mhm. Genau, also da muss man so ein bisschen auch sich schauen, wie hat sich das Ganze entwickelt. Also erstmal ist es so, dass irgendwie fast alle Universitäten in Deutschland mittlerweile vermehrt versuchen, eben all das, was wir an Wissen generieren, all das, was wir an Potenzial haben, auch zu schauen, wie kann man daraus möglicherweise einen unternehmerischen Ansatz machen, ein Unternehmen gründen. Das ist quasi der Uni Paderborn in die Wiege gelegt, einfach durch die Herkunft und auch den sehr technischen Fokus. Viele Menschen, die hier in den vielen Unternehmen arbeiten, sind hier ausgebildet. So. Also das heißt, das ist ja schon ein Transfer an sich. So. Und das wurde halt vor einigen Jahren versucht, einfach nochmal systematischer anzugehen. Und es gab eben die Garage 33 als Gründerzentrum. Und daraus hat sich dann ja tatsächlich sogar jetzt der Startup Campus entwickelt. Das erzähle ich alles so, weil als das begonnen hat, hat man geguckt, okay, wir brauchen halt Leute, die das verkörpern. Idealerweise von jeder Fakultät ein. Und dann hat man geguckt, wer macht denn an der kulturwissenschaftlichen Fakultät irgendwas mit Thema Startup und Gründung. Und ich habe tatsächlich ein eigenes Startup mit einem Professorenkollegen aus Hamburg zusammen, wo es um Sportengagement geht. Und das hat dann hier jemand mitbekommen und hat gesagt so, hey, du bist Professor, du bist in der Kulturwissenschaft und du hast das Thema Gründung anscheinend auf dem Schirm. Wäre das nicht was für dich? Und genau, und da bin ich dann einfach mal direkt dabei gewesen und bereue das auch nicht. Also weil die Idee ist eigentlich zu sagen, wir brauchen Personen, die sensibilisieren für, hey, was du da machst, wenn du um drei Ecken denkst oder vielleicht auch nur um eine, könnte das nicht ein Gründungsthema sein? Also das heißt, und in der Kulturwissenschaft, wir haben die ganze Bandbreite. Also wirklich, also das kann halt sein von, da ist jemand in der Mathematikdidaktik oder Hauswirtschaft und hat irgendwie eine Idee, wie man zum Beispiel gezielte Lernvideos erstellen kann oder so weiter. Macht das in der Masterarbeit, ja, dann guck doch mal, ob das nicht eine skalierbare, wie wir Leute aus der Gründerszene sagen, also etwas, was sich dann halt auch weit verbreitern lässt und vermarkten lässt. Also gibt es da vielleicht einen Markt für? Und das ist so ein bisschen die Idee. Und das Schöne ist, es geht halt nicht nur um Studierende, sondern auch um wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bis hin zu Professorenkolleginnen und Professorinnen, die dann einfach merken, okay, ich habe hier ein Thema und das möchte ich einfach mal challengen und gucken, ob daraus nicht eine Gründungsidee wird.
Du hast jetzt schon das Wort Transfer gesagt und da habe ich gedacht, das ist eine super Überleitung zu unseren Blitzfragen, die wir am Ende jeder Folge stellen. Und dazu würde ich jetzt mal kommen, Sven. Mhm. Was bedeutet für dich Transfer?
Transfer heißt eigentlich für mich das gemeinsame Entwickeln oder halt das gemeinsame Entwickeln von Inhalten und dadurch etwas zu ermöglichen. Also das heißt, also Transfer heißt ja erstmal so ein bisschen etwas wohin bringen. Aber wichtig ist einfach tatsächlich auch diese gemeinsame Perspektive zu haben. Zu sagen, okay, man erkennt eine Möglichkeit, man bringt Menschen zusammen mit unterschiedlichem Wissen, vertieft das und schaut, wie kann ich daraus etwas entstehen lassen. Und das gilt für mich tatsächlich von der Startup-Idee bis in der Wissenschaftskommunikation komplizierte Sachen einfach zu erklären. Das sind beides für mich Aspekte von Transfer.
Zweite Frage. Du hast im Gespräch erzählt, du kommst eigentlich aus dem Ruhrpott.
Was? Das ist richtig, hör mal.
Wie hat Paderborn dich denn geprägt?
Mhm. Paderborn hat mich sehr geprägt. Vor allem, ich bin mittlerweile seit 11 Jahren hier. Obwohl ich immer so ein bisschen noch das Gefühl habe, ich bin ja noch neu hier. Bin ich nicht tatsächlich, wenn man sich das so anschaut. Aber Paderborn hat mich sehr geprägt, eigentlich tatsächlich, weil hier bin ich Professor geworden. Hier habe ich meine Forschung weiterentwickeln dürfen und ich habe eben gemerkt, dass ich hier besondere Möglichkeiten habe. Also einfach tatsächlich dadurch, dass man schon sehr große Freiheiten hat und Möglichkeiten und auch Vertrauen. Und also ich hatte vor einigen Jahren einen Ruf nach Berlin tatsächlich und wir haben das als Familie uns genau überlegt und haben gemerkt, eigentlich die Kombination, die wir jetzt hier haben, also tatsächlich kurze Wege für mich, für die Familie, dann aber auch der Austausch hier und das, was einem an Vertrauen entgegengebracht wird, das habe ich dann eben nicht aufs Spiel setzen wollen und das ist eigentlich auch das, was Paderborn mit mir gemacht hat, warum wir auch sehr gerne hier sind.
Und die dritte Blitzfrage, woran wirst du in 10 Jahren forschen?
Ich bin mir relativ sicher nicht mehr zum Thema Smartphone, weil ich glaube, dass es halt keine Smartphones mehr geben wird in 10 Jahren. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher tatsächlich. Bin mal gespannt, wie die Folge altert. aber ansonsten lasse ich mich immer sehr quasi prägen und beeinflussen von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also jetzt Janet Skowonek zum Beispiel, die hat das Thema Smartphone sehr beschäftigt und in der Zusammenarbeit mit ihrer Dissertation sind wir da sehr tief eingestiegen. Und da gehe ich mal von aus, wird es auch so sein. Also es wird sehr davon abhängen, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, dass es weiterhin junge Leute sind, die auch gerne mit, weil ich werde dann ja auch tatsächlich älter sein, dann weiterhin gerne mit mir arbeiten. Ja.
Okay, das heißt, wir bleiben gespannt. Aber du kannst mich nicht aus dieser Folge rausgehen lassen, indem du sagst, so ja, wir werden in 10 Jahren keine Smartphones mehr haben, aber mir nicht sagen, was dann kommt. Was haben wir denn dann?
Ja, also ich glaube, man kann sich tatsächlich immer ein bisschen abgucken, was Science Fiction sozusagen so alles generiert. Also wenn man sich halt die alten Star Trek-Sendungen anguckt, eigentlich fast alles davon haben wir jetzt. Also das heißt vom Tablet über Smartphone, das sind alles Dinge, mit dem Computer reden. Die KI gab es quasi da in Science Fiction irgendwie schon alles. Und ich denke halt, dass einfach Menschen und Maschinen immer mehr verschmelzen werden. Und das heißt jetzt nicht, dass wir überall irgendwie die Chips im Gehirn haben werden, aber Technologie wird einfach noch schneller und dadurch halt auch raumsparender, sodass es halt für uns wahrscheinlich relativ normal sein wird, dass wir, dass ihr in 10 Jahren, wenn ihr so eine Folge aufnimmt wie jetzt, keiner mehr ein Mikrofon in der Hand hat, keiner mit Kameras und so weiter, sondern dass das eben Dinge sind, die irgendwie integriert sind um uns herum. Und dann halt eben viel mehr mit Sprache und aber eben auch mit einblendbaren Visualisierungen sein wird. So, also momentan machen sich alle noch lustig über diese dicken Brillen. Wenn das halt erstmal gelöst ist, dass das halt über eine Kontaktlinse läuft, ja, dann ist es halt das Normalste der Welt, dass du halt einfach eben, wie du einmal gesagt hast, dein Gehirn durchlüftest, ja, dann guckst du dir halt eben eine virtuelle Netflix-Folge auf deiner oder ARD-Mediathek-Folge auf deiner Linse an. Ja.
Okay, wow, krass. Das finde ich super abgespaced, aber ich bin gespannt auf jeden Fall und ich bin offen für das, was kommt und hoffe, dass wir da alle einfach uns gut mitentwickeln, auch dann quasi mit der Technik zusammen. Mhm. Und danke dir sehr, sehr, sehr für dieses tolle Gespräch, Sven. Danke, dass ich hier sein durfte und hoffe, es hat dir auch gefallen.
Absolut, ja. Vielen, vielen Dank und vielen Dank, dass du so nett warst. Da hat es natürlich Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, empfehle ich natürlich auch alle unsere anderen Folgen. Wir haben ja schon die zweite Staffel hier und deswegen gibt es noch ganz, ganz viele andere tolle Episoden mit sehr, sehr spannenden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Hört da doch gerne mal rein und empfehlt unseren Podcast auch sehr gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Wissen zur Wirtschaft und zurück ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Universität und Wirtschaftsförderung Paderborn. Host Selina Herr. Redaktion Joris Alexander Krug. Konzeption und inhaltliche Begleitung Johanna Pietsch und Tobias Vorwerk.
Sound- und Postproduktion AMS Podcastfabrik Studios Bielefeld.
Alle Episoden auf wissen2wirtschaft.de, podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.